In der Diskussion um das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA gibt es kaum eine Politikerrede, in der nicht wortgewaltig die Interessen der kleinen und mittelständischen Unternehmen an einem Zustandekommen dieses Abkommens ins Feld geführt werden. Das hat uns veranlasst, der hiesigen Industrie- und Handelskammer für eine eventuelle Veranstaltung zu diesem Thema unsere Unterstützung in Form eines Referenten anzubieten. Am 4. Mai fand dann auch eine prominent besetzte Podiumsdiskussion zu diesem Thema statt, leider nur für Mitglieder der Kammer. Den ersten Teil unseres Mitschnitts hören Sie heute. Er beginnt mit einer Einführung des Moderators Ludwig Georg Braun, dem Chef des international tätigen Unternehmens für Pharma- und Medizinbedarf in Milsungen.
Ein besonderer Aspekt, den wir mitbedenken sollten bei unserer Kritik an diesem oder an unserer Befürwortung dieses Abkommens. Und das geht dahin, was wird passieren, wenn wir auf solche Regelungen, wie sie denn jetzt zwischen Amerika und der Europäischen Union als dem wichtigsten Wirtschaftspartner in der Welt heute noch, wenn wir auf so ein Abkommen verzichten und wir würden dann als Europäische Union oder als Einzelstaat versuchen, einer Region wie Indien oder China als Einzelstaat gegenüberzutreten und würden sagen, wie schützen wir dort unsere Investitionen, um ein Beispiel zu nehmen. Insofern wird es für uns einfach eine Notwendigkeit werden, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir in Zukunft die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Interessen unserer Staaten abzusichern, im Blick auf weitere Entwicklungen. Das, glaube ich, muss man im Hinterkopf haben, wenn man einfach sagt, jetzt hier durch ein solches Abkommen sehen wir dies oder jenes gefährdet. Ich verwerne, werden Arbeitnehmerinteressen aus Ihrer Sicht durch ein solches Abkommen gemindert oder sehen Sie die Möglichkeit in einer umgekehrten Form, dass sie gar gestärkt werden können? Das ist also eine der ersten Fragen zu TTIP, denn immerhin haben wir ja mit den Amerikanern ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden Dollar im Austausch nur auf dem Sektor der Warenwirtschaft und dann nochmal, glaube ich, 196 Milliarden im Bereich der Dienstleistungen. Also ein enorm wichtiger Handelspartner, den wir als Deutsche allein berücksichtigen.
Die Angesprochene ist Martina Werner, Abgeordnete der SPD im Europaparlament aus dem Landkreis Kassel.
Ja, das ist, denke ich, eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir wollen natürlich selbstverständlich als Europäische Union keine Abschwächung unserer Standards. Das ist eigentlich ganz klar. Also keiner von uns, ich denke, da rede ich auch für die Abgeordneten aus den anderen Fraktionen und Parteien, will sicherlich, würde was unterzeichnen, wo unsere Standards abgeschwächt werden. Nicht im Verbraucherschutz, aber auch ganz sicherlich nicht, was die Arbeitnehmerrechte betrifft. Wir wissen, dass die Amerikaner da durchaus Defizite haben. Ich denke, das dürfte allgemein bekannt sein. Sie haben ja von diesen ILO-Standards bisher nur zwei unterschieden. Ich glaube, das eine ist die Abschaffung der Sklavenarbeit und das andere war sowas Ähnliches. Und darüber hinaus haben sie halt eine völlig andere Kultur der Mitbestimmung, die es da ja gar nicht gibt, aber zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebern als wir. Und das ist natürlich auch einer als Arbeiterpartei, also als SPD, eine der großen Herausforderungen, dass wir es schaffen können, mit unseren Standards, die deutlich höher sind, auch zu übertragen auf die amerikanischen Standards. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen zu erreichen sein. Und es gibt natürlich auch schon Absprachen mit den Gewerkschaften in den USA, die sicherlich roter drüber werden, wenn ihre Standards im Arbeitsschutz zum Beispiel angehoben werden könnten. Das ist eines der Sachen, die wir erreichen wollen. Umgekehrt natürlich nicht. Also das, was wir an Standards haben im Bereich des Arbeitsschutzes, das werden wir nie und nimmer preisgeben. Also ich jedenfalls würde da keinem Abkommen zustimmen, dass da irgendwie es schaffen könnte, da was zu unterbinden oder was zu untertreiben. Das ist sicherlich eines der großen Herausforderungen. Wir wissen ja zum Beispiel bei VW in Florida, da gab es ja die große Auseinandersetzung, ob ein Betriebsrat gewählt werden dürfte oder nicht. Und der Bundesstaat Florida haben sich ja vehement dagegen gewehrt und haben gesagt, das ist ein Wettbewerbsnachteil, wenn wir hier einen Betriebsrat installieren. Und letztendlich hat sich dann auch sogar eine Belegschaft dagegen entschieden, weil die natürlich um ihre Arbeitsplätze fürchten. Das wollen wir natürlich nicht hier auf unsere Verhältnisse übertragen. Aber wir können vielleicht helfen, den amerikanischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf einen besseren, auf einen höheren Standard zu kommen.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass man versucht, sich anzupassen, indem man Erfahrungen in ein anderes Land hineinträgt, aber das ist sehr schwierig. Wenn diese Chance besteht, Herr Passatakis, warum ist ATTAC so gegen dieses Abkommen?
Der Angesprochene ist Alexis Passatakis von ATTAC.
Ich sehe die Chance nicht, dass durch ein solches Freihandelsabkommen Arbeitsstandards in den USA erhöht werden sollten. Das gibt die politische Lage überhaupt nicht her und das bieten auch solche Abkommen nicht. Also solche Abkommen sind kein Instrument, um so etwas zu erreichen. Wir haben ein ganzes Bündel von Gründen, warum wir dieses Abkommen ablehnen. Vorab, wir stehen dabei natürlich nicht alleine, sondern es gibt breite Bündnisse, die mit uns diese Einschätzung teilen. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, Umweltverbände, der Deutsche Kulturrat hat eine massive Kritik. Kommunale Spitzenverbände sehen einzelne Punkte sehr, sehr kritisch bei diesem Abkommen. Es gab am 18. April einen Aktionstag in Europa gegen TTIP. In Kassel, glaube ich, waren 1200 Menschen auf der Straße, europaweit gab es ungefähr 1000 Aktionen. Es gibt ein sehr gut funktionierendes Bündnis auf europäischer Ebene und uns gelingt es offensichtlich, die UKOMs unter Druck zu setzen und zeigen, dass der Kaiser nackt ist. Und warum der nackt ist, der Kaiser, dazu komme ich jetzt. Zunächst einmal, wir haben demokratiepolitische Bedenken, was dieses Abkommen angeht. Jenseits des Verhandlungsprozesses gibt es zwei wichtige Instrumente, die in diesem Abkommen verankert werden sollen, die demokratiepolitisch verheerend sind. Und das ist insbesondere das Investor-Staat-Schiedsverfahren, welches letztendlich eine Privatisierung von Rechtsprechung wäre, eine Paralleljustiz, die damit geschaffen würde. Für diesen Wirtschaftsraum, teilweise gibt es ja schon Investor-Staat-Schiedsverfahren, zum Beispiel die Energiecharta für den Energiesektor. Auf Grundlage dessen klagt Vattenfall zum Beispiel gegen die Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs, beziehungsweise hat bereits schon mal geklagt wegen gewisser Umweltauflagen beim Kraftwerk Ruhrbohr. Dieses Verfahren sieht so aus, dass es mit Rechtsstaatlichkeit gar nichts zu tun hat, sondern Rechtsstaatlichkeit unterläuft. Ein wichtiges Beispiel dafür, es gibt in diesem Verfahren eigentlich keine Berufungsinstanz. Es gibt nicht so etwas wie richterliche Unabhängigkeit. Es sieht nämlich so aus, dass diese Verfahren von drei Personen bestritten werden und alle diese drei Personen haben letztendlich inhärent ein finanzielles Interesse daran, dass der Konzern gewinnt bei solchen Verfahren. Das ist letztendlich ein Markt, der dort da ist, der so lukrativ ist, dass sogar bereits investiert wird von Hedgefonds zum Beispiel in diesen Markt hinein. Ein zweiter Punkt dieses Abkommens ist das Abkommen zur regulatorischen Kooperation. Regulatorische Kooperation soll ein neues Verfahren etablieren, wie auch nach Abschluss eines solchen Abkommens weiter Liberalisierung von Handel fortgeführt werden kann, beziehungsweise dieses Gremium so eine Monitoring-Funktion haben, was Gesetzgebung oder Regulation auf jeglicher Ebene angeht. Also für Deutschland wäre es die bundesstaatliche Ebene, die nationalstaatliche Ebene und EU-Ebene. Und ein solches Verfahren ist letztendlich eine Einladung dafür, dass insbesondere die großen Konzerne frühzeitig Zugang bekommen zu regulatorischen Prozessen, teilweise noch bevor Vorlagen in parlamentarische Gremien hineinkommen. Und auch das sehen wir aus demokratiepolitischer Perspektive höchst bedenklich. Einer der wichtigsten Themen neben der demokratiepolitischen Frage ist die Frage von Wachstum und Beschäftigung. Die EU-Kommission, aber auch die Bundesregierung haben zu Beginn der Verhandlungen dieses Lied gespielt, dass Jobs und Wachstum das wäre, was für die Mehrheit in der Europäischen Union zu erreichen wäre in so einem Abkommen. Wenn man sich die Studien tatsächlich anschaut, die in Auftrag gegeben wurden, zum Beispiel beim IFO-Institut, aber auch anderen Instituten, dann können selbst die Studien, die so angelegt sind, dass sie mehr Freihandel befürworten, nicht wirklich zeigen, dass substanziell dadurch Wachstum oder Jobs Zugangs möglich ist. Selbst ein ganz großer Befürworter von Freihandel, der Ökonom Jagdish Bhagwati, sagt, dass diese Studien, die dann in Auftrag gegeben wurden, beziehungsweise die Modelle, die dahinter stehen, letztendlich nicht mehr darstellen als freie Meinungsäußerung und wissenschaftlich nicht sehr seriös sind. Auch deshalb ist es so, dass diese Zahlen, die aus diesen Studien resultieren, dazwischen verschwunden sind von einigen Homepages der EU-Kommission, aber auch von der Website des BDI, weil im Gegenteil, wenn man sich realitätsnähere Modelle anschaut, dann kommen andere zu dem Ergebnis, dass letztendlich für die Europäische Union eher ein Druck auf die Löhne zu erwarten ist und ein Druck auf Wachstum und nicht mehr Wachstum. Das ist ja auch relativ einfach einzusehen, denn wieso soll durch Handelsliberalisierung mehr Nachfrage effektiv entstehen, wenn die Konkurrenz schärfer wird und eher ein Druck ausgeübt wird auf Löhne? Ein Satz zum Schluss. Interessant ist ja, dass inzwischen die Kritik an TTIP, nicht eine vollständige Ablehnung, aber eine substanzielle Kritik, auch bezüglich diesem Schiedsverfahren vorgedrungen ist, bis im mittelständischen Bereich. Also der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft hat sich ja sehr kritisch positioniert zu TTIP. Und das spiegelt auch andere Unternehmensverbände in anderen EU-Mitgliedstaaten wider, die die mittelständische Wirtschaft repräsentieren, dass da ganz klar gesehen wird, das ist ein Abkommen für die großen Konzerne und nicht für die Mittelständler.
Neben Ihnen sitzt das Präsident des deutschen Wirtschaftsministeriums, Herr Kistner. Jetzt setze ich mal mit diesen Vorwürfen oder mit diesen Erklärungen zugegebenermaßen einer Gegnergruppe auseinander.
Bernd Kistner ist Referatsleiter für Außenwirtschaft beim Hessischen Wirtschaftsministerium.
Ich nehme an das Stichwort Demokratiedefizit auf und versuche mal hier zu erläutern, wie viel das Thema Freihandel einerseits und Investitions- und Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa mit dem Land Hessen zu tun hat. Und in einem zweiten Schritt gehe ich dann auch gerne auf das Thema der weiteren demokratischen Beteiligung ein. Wir leben in einem Bundesland, das wie keine andere Wirtschaftsregion in der Mitte von Europa aufs engste mit den USA verbunden ist. Wir haben einen großen Exportanteil unserer Unternehmen, große Unternehmen und viele, viele kleine und mittlere Unternehmen, die erfolgreich ihre Produkte in den USA absetzen können. Wir beziehen Waren aus den USA nach Hessen, hier liegen wir in der Statistik der Wirtschaft immer an der Spitze, weil keine andere Region diese engen Verbindungen hat. Amerikanische Unternehmen sind wichtige Arbeitgeber in Hessen. Es gibt 1100 amerikanische Unternehmen, die in Hessen vertreten sind. Darunter ganz große, die teilweise seit dem Jahr 1927 zum Beispiel in der Automobilindustrie im Standort Hessen tätig sind, aber auch viele kleine Unternehmen. Und wir haben ein großes Engagement der hessischen Wirtschaft als Investoren in den USA, weil sie sagen, dieser große Markt ist für uns so wichtig, wir müssen in der Nähe uns verbunden, unsere Produkte verkaufen und bislang tun sie das sehr erfolgreich. Und da wäre möglicherweise mein Nebenmann geneigt zu sagen, dann braucht man doch kein neues Abkommen, wenn das alles so erfolgreich funktioniert. Wir brauchen ein neues Abkommen, weil sich die Weltwirtschaft in den letzten 20, 30 Jahren immens verändert hat. Und weil der Erfolg unserer Unternehmen heute in den Märkten überall in der Welt möglicherweise in 10 oder in 20 Jahren nicht mehr so automatisch gegeben sein wird. Und in dieser Zeit brauchen wir auch eine Verbesserung der Regulierung des Handels und der Investitionen. Und in dieser Zeit brauchen wir auch eine engere Verknüpfung mit dem Wirtschaftsraum Nordamerika, weil sich die Gewichte der Weltwirtschaft verlagern. Sie verlagern sich von Europa weg Richtung Osten, sie verlagern sich in pazifische Regionen und genau in dieser Region werden aktuell auch Freihandelsabkommen mit den USA diskutiert, mit einer kleineren Ländergruppe, unter anderem mit Japan, wo ein Freihandelsabkommen schon in der Debatte steht, aber auch ein großes APEC-Abkommen, das alle Pazifikanrainer einschließlich der Volksrepublik China einbezieht. Deswegen glaube ich und glauben vier Fraktionen der fünf, die im Hessischen Landtag vertreten sind, dass wir Freihandelsabkommen benötigen und dass wir auch über eine neue Regulierung der Handels- und Investitionsbeziehungen mit den USA verhandeln werden. Diese Verhandlungen sind von der früheren EU-Kommission nicht sehr offen geführt worden, was sicherlich dazu beiträgt, dass wir in der öffentlichen Debatte eine sehr kontroverse Diskussion erstmals über so ein Thema haben. Vor 3 Jahren ist das Freihandelsabkommen mit Korea in Kraft getreten. Das hat in Deutschland niemanden interessiert. Wir haben auch heute keine koreanischen Gewerkschaftsverhältnisse. Wir haben auch in Deutschland keine koreanischen Arbeitszeitbestimmungen. Wir haben allerdings einen sehr regen Handels- und Investitionsaustausch und fast alle koreanischen Unternehmen haben sich entschieden, ihre Europaniederlassungen bei uns in Hessen anzusiedeln. Wenn wir über Demokratie reden, wir haben hier ein Abkommen, das verhandelt die EU mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Wir werden dann bei einem sogenannten gemischten Abkommen eine Beteiligung des Europäischen Parlaments haben. Wir haben eine Beteiligung der nationalen Parlamente. Wir haben die Beteiligung in der bundesstaatlich verfassten Bundesrepublik Deutschland, auch der Bundesländer. Und ich glaube, wir werden in diesem Bereich von Handel und Investitionsregulierung eine demokratische Legitimität erreichen, wie wir sie in wenigen anderen rechtlichen Fragestellungen in Deutschland haben. Deswegen glaube ich, wir brauchen das Abkommen, gerade aus hessischer Sicht. Und ich glaube auch, dass der Vorwurf des Nicht-Demokratisch-Seins unrichtig ist.
Sie haben ja richtig ein Thema angesprochen, dass Sie davon ausgehen, es wird ausreichend Transparenz kommen. Und Sie haben auch gesagt, also hier hat offensichtlich die Kommission in ihren ersten Verhandlungen auf diesem Sektor einiges also versäumt. Wenngleich es enorm schwierig ist, in den jeweiligen Verhandlungsphasen immer schon zu sagen, jetzt stehen wir an diesem Punkt und dann an jenen und schon geht die öffentliche Diskussion. Sie müssen irgendwo etwas erst einmal so weit haben, dass Sie sagen, es ist Paragraph 4 in den wesentlichen Faktoren und dann können Sie es der Öffentlichkeit darstellen. Auf der anderen Seite gehört dazu, dass die Bürger sich natürlich anmelden wollen zur rechten Seite. Herr Koppelberg, Sie vertreten die Europäische Kommission in Bonn, Sie sind Leiter des dortigen Büros. Wie kommen Sie denn mit dieser Problematik überhaupt zurecht? Können Sie jetzt Sorge tragen, dass der Bürger sich ausreichend informiert fühlt zu dem, was denn die Verhandlungskommission seitens der EU und der Vereinigten Staaten also hier in den jeweiligen Zwischenstufen erreicht und, wie man so schön sagt, abgearbeitet hat und es dann der Öffentlichkeit vorliegt?
Dr. Stefan Koppelberg ist Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Bonn.
Das Problem ist seit über 60 Jahren das gleiche. Was wir auf europäischer Ebene gemeinsam machen, das beschließen ja die Mitgliedstaaten. Exekutive ist die Kommission. Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Kommission, hat gesagt, da müssen wir konstruieren eigentlich vom System her als Sündenbock. Also wir müssen mal herhalten, die Europäische Kommission verhandelt hier im Namen von 28 Mitgliedstaaten. Wir geben euch ein Mandat, ist ganz genau beschrieben, was ihr machen sollt, aber macht es nicht öffentlich. Und jetzt sind wir schuld, dass wir es nicht öffentlich gemacht haben. Also da wäre meine Schutzweise ganz klar an die Mitgliedstaaten, es waren nicht alle Mitgliedstaaten, das mussten eben alle erstmal zustimmen, dass dieses Mandat öffentlich machen. Sie haben eine neue Kommission, Herr Juncker, die hat eine ganz andere demokratische Legitimation und es ist tatsächlich so, dass diese Europäische Kommission auch mit Frau Malmström als Handelskommissarin sehr offener mit allen umgeht. Aber auch, weil das ist auch eine Frage von Angebot und Nachfrage.
Glauben Sie denn wirklich, ohne die Opposition, egal von wem Sie nun vorgetragen
haben, das ist kein Angebot und Nachfrage. Als Europäische Kommission inzwischen über 36 Freihandelsabkommen mit über 50 Ländern der Welt, da hat sich nie jemand interessiert. Wobei Indien und Japan ja auch keine Länder sind. Das ist gesagt, das interessiert mich nicht. Also da war mehr Nachfrage nach Informationen und wir haben sofort geliefert. Dies sind die transparentesten Freihandelsverhandlungen, die es jemals gegeben hat. Gerade heute haben wir den neuesten Textbaustein, den wir vorgeschlagen haben. Genau dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, was der Tag ist, ne? Regulierungszusammenarbeit. Den Text können Sie jetzt lesen, vorgeschlagen, so stellen wir uns die Zusammenarbeit über Regulierung vor. Wie gehen die amerikanischen Verhandlungspartner damit um? Wir sind übrigens auch mit den amerikanischen Verhandlungspartnern so weit, dass sie bereit sind, bestimmte Bereiche, wo wir uns einig sind, zumindest manchen zugänglich zu machen. Abgeordneten im Europäischen Parlament. Wir bauen darauf, dass auch in der amerikanischen Öffentlichkeit das Interesse an diesem Abkommen größer ist. Dort ist in der Tat so, da ist das Interesse viel größer am transpazifischen Transatlantikum als an diesem europäischen transatlantischen Transatlantikum. Demokratie, vielleicht noch ein Wort dazu. Egal was rauskommt, wir schlagen hier nur einen Text vor. Wir verhandeln etwas mit den Vereinigten Staaten. Das legen wir dann im Europäischen Parlament vor. Das Europäische Parlament muss mit Mehrheit zustimmen. Und dann müssen die 28 Mitgliedstaaten, jeder Mitgliedstaat muss dieses Abkommen ratifizieren. Und in Deutschland, wir gehen davon aus, wir wissen es nicht, es wird ein gemischtes Abkommen, damit wird der Bundestag auf jeden Fall auch zustimmungspflichtig sein. Dann haben wir schon eine dreifache demokratische Kontrolle. Wenn uns mit der Bundesrat noch dazu kommt, dann haben wir in Deutschland viermal.
Aber jetzt nochmal eine Frage an Frau Werner. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn seitens des Europäischen Parlaments, einige wichtige Blöcke einzuschlagen, dass bestimmte Bedenken die ausgehören?
Noch einmal Martina Werner für die SPD im EU-Parlament.
Das Ergebnis wird im Europäischen Parlament vorgelegt und dann muss das Parlament entscheiden, stimmen wir dem zu oder nicht. Also wir können im Nachhinein keine Änderungsvorschläge mehr machen. Das ist, sage ich mal, ein großer Nachteil, aber auch der Vorteil, den das Parlament hat, denn die Kommission will natürlich dann was vorlegen, wo auch die Zustimmung erfolgt. Es gab ja schon mal so die eine oder andere Niederlage, ACTA ist so ein Vorschlag gewesen, der vom Parlament geworden ist. Das war ein Sieg, ja, eine Niederlage für die Kommission. Und sowas darf nicht wieder passieren. Und deswegen wird sich die Kommission auch alle Mühe geben, das Parlament einzubinden. Wir bereiten jetzt gerade eine Resolution vor vom Handelsausschuss. Vorsitzender ist mein Kollege Bernd Lange, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch ständig mit der Kommissarin, die tatsächlich offener ist als ihr Vorgänger, die Gürtel, mit ihr ins Benehmen setzt, dass das Parlament mehr Informationen erhält. Das hat sich schon sehr stark geändert. Unseres Erachtens aber noch, es ist noch zu wenig transparent. Also wir würden uns natürlich wünschen, dass jeder Parlamentarier Zugang zu den Unterlagen hat. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Das wäre sicherlich. Und auch die Verhandlungsergebnisse und vielleicht die Beteiligung. Ich denke, da könnte man auch noch mehr das Parlament mit einbeziehen. Ich spreche aber sehr wohl vom Parlament und ich denke, das ist auch gerechtfertigt, weil wir sind ja die gewählten Vertreter von den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen fordern wir da auch deutlich mehr Mitsprache, noch deutlich mehr Transparenz, als wir jetzt schon haben. Diese Resolution, die wird jetzt gerade vorbereitet. Wir sind aber auch 28 Mitgliedstaaten, die alle unterschiedliches Interesse an TTIP haben und die auch den Investitionsschutz vollkommen anders sehen, als wir es sehen. Also wir sagen schon, wir wollen einen europäischen Gerichtshof haben, mit richtigen Richtern, nicht mit irgendwelchen Laienrichtern, die einmal die Seite und einmal die Seite vertreten, so wie bisher, sondern das muss deutlich transparenter sein und mit Revision, mit Berufung. Das wäre eine Möglichkeit, wo wir uns darauf einigen könnten. Aber das sehen längst nicht alle Kollegen und Kolleginnen im Parlament so. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. In der sozialdemokratischen Fraktion haben wir einen eindeutigen Beschluss dazu gefasst, dass das ISDS, so wie es sich jetzt darstellt, dass wir das nicht wollen, dass das nicht nötig ist. Wir verlangen da was anderes. Und ich glaube, da hat sich auch schon ein Stück weit was bewegt. Was anderes ist es natürlich, wenn ich als Kommission verhandeln muss. Dann ist es natürlich immer ganz gut, wenn man möglichst viel in die Waagschale werfen kann, ohne dass der andere weiß, was es denn eigentlich ist. Also insofern habe ich natürlich auch für die Verhandlungspräferenzen der Kommission durchaus Verständnis. Es ist halt gerade die Schwierigkeit, die sich bei so einem Verhandlungsmarathon stellt. Ich muss einerseits der Demokratie Genüge tun und da auch offensiv drangehen und alle mit einbinden. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch möglichst viel Verhandlungsmacht, um den anderen auch mehr abzuwenden. So ist das immer. Und dazwischen bewegen wir uns jetzt. Das, was jetzt die Kommission mit den neuen Verhandlungsrunden gemacht hat, ist ja erstmal ein Abstecken der Themen, wo gehen wir denn überhaupt hin? Ich habe jetzt gehört, dass die Amerikaner, das hatten Sie auch gesagt, die haben mehr Interesse eigentlich an diesem asiatischen Abkommen. Das müsste uns ja auch mal zu denken geben. Wir sind ja nicht allein auf der Welt, wir sind längst nicht mehr der Mittelpunkt. Ja, da gibt es ganz andere Interessen. Und dass die gar nicht mehr so das Interesse an uns haben, an uns Europäern. Und das fanden jetzt wieder ein reger Austausch statt. Und das Ergebnis ist, dass zugesichert wurde, dass es bis zu den Präsidentschaftswahlen Verhandlungsergebnisse vorliegen sollen. Das ist aber noch ein bisschen hin. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube eher 2018, 2019, das wird eigentlich viel realistischer sein. Deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, wir sind gegen TTIP, weil ich ja noch gar nicht weiß, was ist denn das Verhandlungsergebnis. Und da meine ich, oder da meinen wir, dass es die Chancen, die darin bestehen, dass wir die erstmal verhandelt haben müssen, das muss erst auf den Tisch liegen. Und dann kann man sagen, wir sind für oder wir sind gegen. Was sich jetzt abspielt, das ist alles im Bereich des Prozederes. Wie gehen wir damit um? Wer verhandelt mit wem und wie transparent ist das? Wie beteiligen wir die Bürgerinnen und Bürger an diesem Prozess? Was ich übrigens gut finde, und das war wahrscheinlich, denke ich, auch mal eine Fehleinschätzung von der Politik, vielleicht auch von der Wirtschaft, dass man das am Anfang, das Thema, hat laufen lassen. Und da ist das in so eine Richtung gegangen, so mit Compact und anderen, dass da viel gesagt wurde, was auf emotionaler Basis stattgefunden hat. Und das finde ich bei der Wichtigkeit, die TTIP hat, die der Handel für uns alle hat, auch gerade für kleine mittelständische Unternehmen, da liegt meines Erachtens die Chance drin, wird dem nicht gerecht. Da müssen wir viel sachlicher und emotionsfreier an die Sache kommen.
Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, Herr Neugart, Sie vertreten den DIHK, also eine Organisation, in der fast alle Unternehmen in Deutschland in irgendeiner Form beteiligt sind oder Mitglied sind. Wenn Sie die Rechte der Verwaltung der kleinen und mittelständischen Unternehmen vertreten, dann müssen Sie ja natürlich hier in besonderer Weise sensibel sein, wenn der Vorwurf kommt, deutsche Rechte werden durch TTIP unterlaufen. Und ich sage, das ist ja eine große Gefahr, also hier, dass Sie an der Stelle dann auch Zustimmung als DIHK oder IHK-Organisation verlieren würden. Wie gehen Sie damit um und wie erklären Sie, ob diese Vorwürfe, die gemacht werden, zutreffen?
Der Angesprochene ist Felix Neugart, Bereichsleiter für Außenwirtschaftspolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag Berlin.
Ich glaube, dass die implizite Frage, nützt TTIP kleine und mittelständische Unternehmen, ist die nicht ganz richtig gestellt. Ich glaube, die Frage muss lauten, wie müssen wir TTIP gestalten, damit es kleine und mittelständische Unternehmen nützt. Wir befinden uns, ob Sie es glauben oder nicht, noch relativ am Anfang der Verhandlungen. Wir haben zwar neun Verhandlungsrunden gehabt, fast 2 Jahre sind ins Land gegangen, aber bisher hat man eigentlich nicht viel mehr gemacht, als das Verhandlungsfeld abgesteckt und Erstangebote in bestimmten Bereichen gemacht. Das heißt, das Ding ist noch bei weitem nicht abgeschlossen und es ist noch gestaltbar. Was sind jetzt die Dinge, die kleinen und mittelständischen Unternehmen nützen und die sich im TTIP wiederfinden müssen, damit das Ganze dann eben auch für diese Gruppe von Unternehmen vorteilhaft ist? Wir machen ja relativ regelmäßig Umfragen unter exportierenden Unternehmen. Da beteiligen sich rund 2000 exportierende Unternehmen, also Unternehmen, die im internationalen Geschäft tätig sind. Und das sind natürlich bei dieser Anzahl überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben gefragt, was sind denn so die Hauptprobleme, denen Sie als international aktive Unternehmen im Geschäft mit den Amerikanern begegnen? Da sind uns 3 Antworten ins Auge gefallen, 3 Antworten wurden überwiegend genannt. Das erste ist die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Also das ist der Zusammenarbeit im regulatorischen Bereich. Wie können wir Bürokratie beim Marktzugang abbauen, ohne das Schutzniveau für Verbraucher, für Umwelt und für anderes hier in Europa zu senken? Das ist mit Abstand das am meisten genannte Thema. Zweitens, Zollabwicklung. Vielleicht ein Thema, was jetzt nicht als erstes hier bei Ihnen aufgekommen wäre und das sich überhaupt nicht auch in der öffentlichen Diskussion wiederfindet. Aber für viele, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, ein ganz wichtiges Thema. Wie lange hängt mein Produkt im amerikanischen Zoll fest? Wie wird es einklassifiziert? Was oftmals der Entscheidung eines Zollbeamten überlassen ist. Welche weiteren Vorschriften gibt es? Labeling. Welche Informationen muss ich am Produkt anbringen? Welche besonderen Herstellernummern brauche ich? Zum Beispiel für Maschinenbau gibt es eine spezifische Herstellernummer, die auf Maschinen, die in die USA exportiert werden, angebracht werden muss. Also so kleine Dinge des täglichen Ärgernisses sozusagen, die aber für viele kleine Unternehmen eine große Rolle spielen und die man im Rahmen eines solchen Abkommens verbessern könnte. Drittes Thema, Zölle. Sind zwar im Schnitt relativ niedrig mit den Amerikanern, ja, stimmt, aber es gibt Spitzen. Ja, wenn Sie einen Schnitt von 3% gewichtet haben, haben Sie Sektoren, beispielsweise im Textilbereich, im Lebensmittelbereich, da sind die Zölle 30, 40, sogar hoch bis 80, 100%, die auf deutsche, die auf europäische Produkte in den USA erhoben werden. Ich habe beispielsweise einen Schuhhersteller aus dem Schwarzwälderraum, der macht so, einfach so Sportschuhe, so atmenden Textilien und sowas, der hat 30% Zoll auf seinem Produkt in die USA. Sowas könnte durch TTIP relativ schnell und relativ durch die Bank gesenkt werden. Oder ein letztes Beispiel, das, was wir auf Englisch Temporary Posting nennen, also die temporäre Entsendung von Mitarbeitern nach Amerika. Das ist ein typisches Thema für Kleinunternehmen. Als Großunternehmen haben Sie typischerweise eine Tochter in den USA, da haben Sie Mitarbeiter in den USA, da sind Sie präsent. Wenn Sie jetzt kleiner was in die USA exportieren, beispielsweise eine Maschine, dann haben Sie keine US-Tochter, die das für Sie übernimmt und Sie wollen vielleicht einen Mitarbeiter hier von Deutschland in die USA schicken für ein paar Tage, für ein paar Wochen, dass der die Maschine aufbaut, dass der den Kunden einweist, dass sie vielleicht repariert. Das ist im Moment ein riesen bürokratischer Aufwand. Das hören wir regelmäßig von kleinen Unternehmen. Auch in diesem Bereich was sozusagen den Marktzugang für Dienstleistungen angeht, was die Anerkennung von Qualifikationen angeht. Man muss ja bestimmte Qualifikationen haben in Amerika, um bestimmte Dienstleistungen durchführen zu können. Oder auch, das geht dann über den engeren Rahmen eines Freihandelsabkommens hinaus, die entsprechende Visa-Kategorie, die natürlich dann für die Einreise vorhanden sein muss. Das sind alles Themen, die für kleine und mittelständische Unternehmen relevant sind, die im Rahmen des TTIP bearbeitet werden können, wo wir optimistisch sind als DAK, dass dort Fortschritt möglich ist und wo wir aber auf der anderen Seite auch sicherstellen müssen, und in dieser Funktion bin ich auch in einem Beirat der Kommission und übrigens auch die ganzen Kritiker mit drin sind, wo wir sicherstellen müssen, dass die eben auch Gehör finden und nicht einfach irgendwo in irgendwelchen Sonntagsreden verschwinden. Und wenn das passiert, und das wird wie gesagt nicht über Nacht gehen, das wird auch nicht bis zur Präsidentschaftswahl gehen, sage ich mal hier unter uns, das wird ein bisschen dauern, aber dann, wenn wir ein gutes, ausgewogenes Abkommen haben, dann bin ich überzeugt davon, dann werden auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen davon profitieren.
Herr Kassadakis, wenn Wirtschaft generell gefördert ist, das kann nicht ein Aspekt sein, den Sie als Vertreter der Stadt ablehnen können. Vor allen Dingen, also im Blick auf die positiven Erfahrungen, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, wir würden ja sagen können, Wirtschaftsstärke unseres Landes und Beschäftigungsstabilität hängt ganz entscheidend von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Im Blick natürlich auch, dass wir in Zukunft als Gesamt, als Unternehmen uns noch stärker den Export binden müssen, weil aus den demografischen Strukturen des europäischen engeren Raums der EU Wachstumsrat besonderer Art nicht zu rechnen ist. Warum sind Sie an Ihrer Stelle so kritisch gegen ein solches Abkommen, oder gibt es nur bestimmte Aspekte, wo Sie sagen, ein Teil des Abkommens können wir mittragen, anderes kommt überhaupt nicht in Frage? Also wo liegen die Grenzen für Sie als Institution?
Noch einmal Alexis Pasadakis von ATTAC.
Wir sind ja Teil des breiten Bündnisses der Bundesrepublik, das nennt sich Unverhandelbar, also mit Dutzend Organisationen Mitglied. Unsere Position ist relativ klar, dass wir das Abkommen in seiner Gesamtheit ablehnen, aufgrund eben der Argumente, die ich vorhin genannt habe. Demokratiepolitisch wird im Rechtsstaat ausgehebelt, dass wir aufgrund der ökologischen Perspektive Verhandlungen ablehnen, weil eben volkswirtschaftliches eben nicht zu Wachstum in der Jobs führen wird, sondern eben einen Druck geben wird auf Wachstum und auf Jobs, weil Verbraucherschutzstandards natürlich unter Druck stehen bei dieser ganzen Geschichte. Frau Werner hat gesagt, es wird nicht passieren. Wenn man sich aber mal anguckt, was die Europäische Union gegenüber den USA zum Beispiel fordert, dann ist es zum Beispiel ein Abbau von Finanzmarktregulierung, zum Beispiel der Dodd-Frank Act, also das, was nach 2008 an Regulierung in den USA passiert ist, hat das scharf kritisiert von der EU-Kommission, die hat da Forderungen vorgelegt. Damit würde die Instabilität der Finanzmärkte größer werden, sicherlich nicht kleiner. In den USA ist ja ein bisschen was passiert an Finanzmarktregulierung nach 2007, 2008. In der EU ist fast gar nichts passiert in der Richtung. Die EU-Kommission fordert zum Beispiel die Abschaffung der Buy America-Klausel, also insbesondere im Bereich öffentliche Ausschreibungen ist das ganz, ganz zentral. Und das ist natürlich auch ein Instrument, um sozusagen Wirtschaft zu regionalisieren. Das heißt, dass in den USA natürlich mittelständische Unternehmen oder Small and Medium Enterprises, wie es eben da heißt, natürlich unter Druck gesetzt werden, und große Unternehmen aus der EU oder den Marktzugang zu bekommen zu ihren öffentlichen Ausschreibungen. Also ich glaube, kleine und mittlere Unternehmen in den USA sehen das sehr, sehr kritisch, was da passiert. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass die EU fordert Zugang zu Fracking-Gas aus den USA, dann ist das für viele in den USA, die sich gegen Fracking wehren, durch eine Katastrophe, dass eben auch von außen der Druck höher wird, mit dem Fracking so weiterzumachen wie bisher, ökologisch verheerend dieses Fracking. Also sehe ich nicht, dass Standards da höher werden, sondern ganz im Gegenteil. Also die Europäische Union fordert in vielen Bereichen Absenkung von Standards in den USA. Dass dann im Gegenteil in der EU alles gleich bleiben soll, das ist völlig abwegig, diese Vorstellung. Es handelt sich ja um Verhandlungen. Und außerdem ist es ja so, dass die Freihandelsdoktrin jegliche Form von Regulierung erst einmal als Handelshemmnis betrachtet. Das heißt, das Anheben von Standards ist überhaupt konzeptionell gar nicht vorgesehen in Freihandelsverhandlungen. Das ist definitiv nicht der Fall. Natürlich ist es in einigen technischen Bereichen sinnvoll, gemeinsame Standards zu haben. Zum Beispiel im Bereich Elektromobilität hat es ja auch bis jetzt so gegeben. Dazu brauchte man aber kein TTIP. Das heißt, das TTIP ist ein politisches Projekt, wo es eben nicht nur darum geht, ein paar technische Standards zu verändern, wie ein Stecker für Elektroautos, sondern vor allen Dingen einige politische Projekte durchgesetzt werden sollen, die auf anderem Weg eben nicht durchzusetzen sind. Und die Eindringtiefe solcher Abkommen, die sind eben enorm. Also jegliche Form von Regulierung gerät damit unter Druck. Ein konkretes Beispiel noch, Walmart, der größte US-Einzelhändler, der fordert in jeglichen Freihandelsverhandlungen, dass so Größenbeschränkungen von Supermärkten zum Beispiel oder Zonierungsregulierungen, also sprich in Deutschland gibt es ja Wohngebiet, Gewerbegebiete und so weiter und so fort, dass solche Sachen ausgehebelt werden. Die Konzerne, die Großen, das sind diejenigen, die Lobbying machen in diesen Verhandlungen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung, die zeigt, dass 94% aller Lobbykontakte im Vorfeld der Verhandlungen von der Konzernseite ausgelaufen sind, 6% waren Akteure in Gewerkschaft und Umweltverbände. Und unter diesen 94% waren mittelständische Unternehmen so gut wie überhaupt nicht vertreten, sondern sind die ganz großen. Business Europe, American Chamber of Commerce und so weiter und so fort. Große Einzelunternehmen, vor allen Dingen übrigens aus dem Lebensmittel. Die haben einen größeren Lobbyanteil gehabt als Finanzindustrie, Automobilindustrie und Chemieindustrie zusammen. Also da sieht man sozusagen, wo das Schwergewicht ist, wo die Akteure sind, die konzeptionell solche Abkommen vorbereiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Bedingungen verhandeln, zum Beispiel auch zu verbessern, punktuell, also zwischen EU und USA, zum Beispiel, wenn man wegkommen würde von diesen Währungsschwankungen. Das hat einen Effekt und das ist durchaus ein Problem. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir nicht grundsätzlich gegen Handel sind, natürlich nicht. Die Frage ist nur, wird dieser Handel reguliert unter der Freihandelsdoktrin und damit viele politische Projekte durchgesetzt, die antidemokratisch sind, volkswirtschaftlich verheerend, sozial destabilisierend und sozusagen viele Standards unter Druck setzen. Wenn das so ist, dann sind wir dagegen und wir haben, glaube ich, genug Indikatoren dafür, dass TTIP genau so ein Projekt ist. Und deshalb lohnt es sich, dagegen zu sein. Und das ist auch nichts ganz Neues. Das jetzt noch als letzter Satz. Kritik an Freihandelsabkommen gibt es seit langer Zeit. Der eine oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an das MAI, das Multilaterale Investitionsabkommen zum Beispiel. Ende der 90er Jahre ist das torpediert worden, auch eben von der globalisierungskritischen Bewegung. Das ist also gar nichts Neues. Die EU-Kommission war völlig überrascht. Wahrscheinlich ein sehr kurzes historisches Gedächtnis. Es gibt schon viele Freihandelsprojekte und Investitionsabkommen, die gestoppt wurden und das zu Recht.
Aber noch einmal zurück, weshalb sind, oder glauben Sie, und das ist jetzt die Frage an Herrn Koppelberg, sondern wir stellen ja praktisch, dass die Kommission nicht ausreichend gut für die europäische Seite verhandeln könnte. Es gibt ja ein konkretes Interesse, das wir haben.
Das unterstelle ich immer.
Ja, aber Sie lehnen ja im Grunde genommen von sich aus die Verhandlungen ab. Sie wollen das gar nicht. Ein solches Abkommen, dann müssen wir auch in der Konsequenz sagen, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass wir uns noch darum kümmern. Also das wäre ja Ihre Position. Und die muss ja begründet sein, dass Sie sagen, wir trauen der EU-Kommission überhaupt nicht zu, dass sie eine sinnvolle Position für Europa aushandeln kann, weil sie angeblich ihre Ideen, die großen Amerikaner, die Globalisierung nehmen an die Wand. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir also aus einer so schwachen und ungleichen Verhandlungsposition heraus uns auf den Weg machen.
Alexis Pasadakis von ATTAC.
Ich hoffe, dass ich da missverstehe. Also natürlich die EU-Kommission gewisse Interessen durchzusetzen, zum Beispiel den großen exportorientierten Konzern in der EU. Die EU insgesamt negative Konsequenzen hat. Ja, das sehen wir so. Dass es natürlich spezifische Gewinner geben wird. Natürlich, weil die EU-Kommission eben ganz spezifische Interessen vertritt, die zum Beispiel in Business Europe gebündelt sind. Also es gibt halt unterschiedliche Akteure innerhalb der EU. Man kann nicht sagen, für Europa insgesamt wird es die Ergebnisse haben, sondern man muss halt gucken, wer gewinnt und wer verliert. Und die Mehrheit wird verlieren und eine kleine Gruppe von Akteuren wird gewinnen. Natürlich, klar.
Das war der erste Teil unseres Mitschnitts der Podiumsdiskussion der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg zum Thema TTIP am 4. Mai.